Materialien im Wandel der Zeit. Der Weg zu maßgeschneiderten Werkstoffen lautet der Titel der öffentlichen Ringvorlesung, die jeden Dienstag ab 18 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz zu hören ist. Gestern sprach Professor Dr. Michael Buback von der Universität Göttingen zum Thema maßgeschneiderte makromolekulare Materialien. Hören Sie jetzt einen gekürzten Mitschnitt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vorletzten Vorlesung in unserer Ringvorlesung Materialien im Wandel der Zeit und auf dem Weg zu maßgeschneiderten Werkstoffen wird heute Herr Professor Buback uns etwas erzählen über maßgeschneiderte Werkstoffe aus makromolekularen Materialien. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen, Herr Professor Buback, ein wenig vorstellen darf. Für viele von Ihnen ist er natürlich ein alter Bekannter. Dennoch möchte ich ein paar Worte aus seinem wissenschaftlichen Werdegang sagen, um Ihnen ein bisschen das Umfeld der Forschung, des Werdegangs von Herrn Professor Buback nahezubringen. Herr Professor Buback hat studiert Chemie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, hat dort 1972 ist dort promoviert worden und hat dort auch anschließend habilitiert im Jahre 1978. Anschließend, 81 bereits, ist er nach Göttingen gekommen auf eine Professur, die damals noch hieß Angewandte Physikalische Chemie. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, trotz zweier sehr hochkarätiger und ehrenvoller Rufe, die Herr Buback in der Zwischenzeit erhalten hat, eine nach Dortmund und einen das Kernforschungszentrum in Karlsruhe gemeinsam mit der Universität Heidelberg, dass es uns trotzdem gelungen ist, ihn hier bei uns zu behalten. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es dann auch gelungen ist, eine Professur für technische und makromolekulare Chemie am Institut für Physikalische Chemie unserer Universität einzurichten. Und dessen Leiter ist Herr Professor Buback bis heute geblieben und ein geschätzter Kollege von uns allen. Und wir freuen uns natürlich, dass er uns heute etwas aus seinem Arbeitsgebiet makromolekulare Chemie erzählen wird. Gestatten Sie mir trotzdem noch ein bisschen darauf hinzuweisen, auf die Ehrungen, die Herr Professor Buback erhalten hat. Er hat nicht nur den Dozentenpreis der Karl-Freudenberg-Stiftung erhalten, auch den Karl-Duisberg-Gedächtnispreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie den Dechimer-Preis der Max-Buchner-Forschungsstiftung. Er ist engagiert in einer Reihe von Gremien, insbesondere in der International Unit for Pure and Applied Chemistry. Und natürlich, wie das so ist, in vielen Projekten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsbereichen, aber auch insbesondere Graduiertenkollegs. Hier ist besonders zu nennen das europäische Graduiertenkolleg, was Herr Professor Buback initiiert hat, gemeinsam mit Kollegen aus Holland und anderen Städten in Deutschland. Seine Forschungsschwerpunkte beschäftigen sich mit der Kinetik von Polymerisationen, insbesondere unter besonderer Berücksichtigung von radikal getriebenen Polymerisationen und insbesondere auch unter extremen Bedingungen hinsichtlich Druck und Temperatur. Das ist übrigens ein Gebiet, gerade unter Hochdruck zu arbeiten, was Herr Professor Buback eigentlich seit seiner Promotionsphase nicht losgelassen hat. Unter Hochdruck arbeiten, also ich meine natürlich unter den Bedingungen von hohen Drücken bei radikalischen Polymerisationen. Aber ich glaube, Sie werden heute im Vortrag sehen, das kann man auch in übertragenem Sinne verstehen. Spektroskopie ist die Methode, die Herr Professor Buback meistens anwendet, um zu analysieren, was bei diesen Reaktionen passiert. Und ich denke, auch da werden wir heute etwas von ihm hören, wenn es darum geht, um maßgeschneiderte makromolekulare Materialien, wie gesagt, auf dem Weg zu maßgeschneiderten Werkstoffen. Professor Buback, herzlichen Dank, dass Sie heute hier vortragen und Sie haben das Wort.
Na, Eckhold, vielen Dank für diese sehr freundliche, sehr ausführliche Einführung. Wir haben uns da jetzt nicht abgesprochen. Also ich hoffe, dass ich niemanden enttäusche. Erstens mal, weil Sie so positiv von mir gesprochen haben, dass die Erwartungen zu hoch sind. Und das Zweite ist, weil ich relativ wenig über unsere eigenen Arbeiten erzählen will. Also ich hatte mir vorgenommen, sehr viel über andere Dinge zu reden. Nur am Schluss, so if time permits, falls es zu schnell sein sollte, was ich nicht vermute, dass ich dann vielleicht noch über ein paar Dinge rede. Aber im Großen und Ganzen wollte ich auch einen Überblick mehr über das allgemeine Gebiet des Maßschneiderns geben. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass dieses Gerät funktioniert, nachdem ich zu meinem großen Kummer festgestellt habe, dass mein Laptop nicht kompatibel ist mit der Ausstattung in dieser Aula, wo ich ihn vorher noch mal ausprobiert habe. Ich freue mich immer, hier reden zu dürfen und habe aber bislang noch niemals hier geredet mit dem Laptop. Also für mich ist das leider auch für meinen Laptop eine Neuerung. Und ich hoffe, dass sich das nicht darum spricht, sodass meine Chancen, hier weitere Vorträge zu halten, dadurch geschmälert werden. Ansonsten werde ich mich natürlich bemühen, einen anderen Laptop zu besorgen, damit ich hier also voll kompatibel bin mit allen Einrichtungen. Ja, maßgeschneiderte makromolekulare Verbindungen. Auf dem ersten Bild sollten wir uns mal die Akteure anschauen, um die es hier geht. Also ich habe ein Makromolekül hier abgebildet. Es ist ein Polymer und es ist ein Material darauf zu sehen. Also wir sind natürlich sehr zielorientiert, also die Materialien, an denen wir uns erfreuen wollen, die wir brauchen, die unsere Lebensqualität steigern. Hier unten ist zum Beispiel so ein wunderbares Surfgerät, also das mir erfreut. Ich gehöre leider nicht zu Ihnen, die es wunderbar bedienen können und dort ein großes Glückserlebnis haben. Es gibt natürlich viele, ich hätte viele andere, wie man sagt, Hightech-Sportkomponenten aus Polymeren hier abbilden können. Skier, Tennisschläger, Formel 1, Boliden. All das sind Hochleistungsmaterialien aus Polymeren. Und aber über den Sport hinaus umgeben uns ja Polymere fast überall, vielleicht nicht in diesem Raum, der ist noch aus sehr edlem, alten Material, aber sonst Bekleidung, Fußbodenbelege, Fenster, Gardinen, Möbel, Möbelbestandteile, Haushaltsgeräte, die Verpackungen, die Dämmstoffe, also auch Dinge, die wir gar nicht mehr sehen, sind ja alle aus Makromolekülen. Und im Mobilitätsbereich werden in großem Stil Makromoleküle eingesetzt. Die Einsparung von 100 Kilogramm Gewicht bedeutet eine Verringerung des Benzinverbrauchs um etwa 0,5 Liter pro 100 Kilometer. Und das ist natürlich ein hoher Ansporn, möglichst viele Teile auch in bewegten, also vor allen Dingen in Autos, durch Kunststoffe zu ersetzen. Und auch in Flugzeugen findet man jetzt schon viele polymere Materialien. Zum Makromolekül. Ich möchte im Wesentlichen heute darüber sprechen, wie man Makromoleküle maßschneidert, denn wenn die Ursubstanz, die dann schließlich das Polymere aufbaut, das ist übrigens ein Polymer, was bei uns hergestellt worden ist, also sieht so ein bisschen aus wie so ein Mehlpulver. Also normalerweise, wenn Polymere in der Industrie, also die Standardkunststoffe, die dort produziert werden, das sind linsenförmige Gebilde, die dann auf diesen Hallen vor den Anlagen liegen, in Säcken, so 50 Kilo Säcke, so diese linsenförmigen, durchsichtigen Teile, das sind dann die Standardkunststoffe, aus denen dann Anwender Materialien machen. Zunächst also zu den Makromolekülen. Sie sind sehr wichtig, denn letztlich, wenn das Makromolekül nicht stimmt, dann wird auch das Produkt, was man daraus gewinnt, zunächst der Standardkunststoff, den man macht, und auch schließlich das polymere Material, nicht sehr günstig sein. Vor etwa 80 Jahren hat Hermann Staudinger das Bauprinzip der Makromoleküle, also der natürlichen und aber auch der synthetischen Makromoleküle, entdeckt. Und die Entdeckung besteht darin, dass er herausgefunden hat, dass diese Schlange, die wir hier sehen, also das ist eine kolorierte Version, bei der Hauptkette, das ist der grüne Bestandteil, das wird oft Kohlenstoff sein, und diese roten Teile, können Sie sich vorstellen, Wasserstoffatome, dass diese Kette zusammengehalten wird durch echte, feste Bindung. Bis zu der Zeit, also bis vor etwa Anfang der 20er Jahre, war man nicht sicher, ob Makromoleküle durch feste chemische Bindungen zusammengehalten werden oder ob es nicht einfach Assoziate sind. Nicht so, wenn man Ethylen und Polyethylen betrachtet, könnte man denken, es sind einfach ganz viele Ethylene, die in irgendeiner Form zusammenhängen, aber keinen festen Verbund haben. Also das hat er entdeckt und wir werden dann noch etwas über die Konsequenzen aus dieser Tatsache sprechen, dass feste chemische Verbindungen dort geschaffen worden sind und dass man sich das so vorstellen kann, dass diese Monomerbestandteile, also die kleinen Teile, aus denen so ein großes Makromolekül besteht, dass die wie aus einer Perlenschnur aneinandergereiht sind. Und man sieht schon, das kann einige unterschiedliche Formen dann annehmen. Die auf dieser Grundlage, dass man das wusste, dass das wirklich chemische Verbindungen sind, hat man dann begonnen, zunächst schlecht zu imitieren, also einige Komponenten, die man brauchte, aus der Natur nachzumachen, weil sie dann selten wurden. Also zum Beispiel Elfenbein hat man dann nachgemacht, Naturkautschuk hat man versucht nachzumachen und war auch einigermaßen erfolgreich. Und dieses Imitieren ist eigentlich in der heutigen Zeit immer noch da. Heutzutage versucht man dann vor allem Oberflächeneffekte, also biologische Effekte, auch darüber werde ich dann noch etwas sagen. Das Wichtige bei den, und ich will es deshalb vielleicht auch gleich zu Beginn sagen, das Entscheidende aus der Aussage von, oder aus der Erkenntnis von Staudinger, dass diese großen Moleküle durch echte chemische Bindungen zusammengehalten werden, bedeutet, dass wenn man sie aufbaut, werden wir noch sehen, dass man da vielformige Gebilde daraus herstellen kann, dass diese Gebilde dann fixiert sind, weil sie durch stabile chemische Bindungen zusammengehalten werden. Das ist der Vorteil. Also wenn man es geschafft hat, eine wunderschöne Struktur aus kleinen Teilen aufzubauen zu einem großen Molekül, dann hilft die Tatsache, dass man eine feste chemische Verbindung hat, sie bleiben einfach. Der Nachteil ist natürlich dadurch, dass es feste chemische Bindungen zwischen all diesen Elementen sind, die wir sehen, also diese Teilelemente, dass sie chemisch verbunden sind, bedeutet natürlich auch, man muss dieses Molekül, dieses Makromolekül, richtig zusammenbauen. Denn wenn man einen Fehler gemacht hat, ist es nicht so einfach, das mal wieder kurz umzuarrangieren und zu einem neuen Molekül zu kommen. Also es ist eine erhebliche Verbindlichkeit da, und man muss sich also auskennen, wenn man solche Moleküle aufbaut, da man ja bestimmte Moleküle hat, wie man sie aufbaut, und das ist auch der Begriff des Maßschneiderns, dass man bestimmte Moleküle im Auge hat und dass man die Kenntnis hat, wie man aus meistens sehr wenigen oder überhaupt sehr wenigen Monomerbestandteilen, das sind vielleicht nur 10 wesentliche Monomere, und aus denen kann man eine unüberschaubare Vielzahl von Polymeren und dann schließlich Materialien, aber vor allen Dingen auch Polymeren aufbauen. Man muss nur wissen, wie man es macht, denn sie sind durch feste chemische Bindungen zusammengehalten und man kann es nicht mehr leicht ändern. Also der erste Schritt wäre, dass man ein Makromolekül baut. Man wird dann viele solcher Makromoleküle bauen, kommt zu einem Polymer. Also dieses Gebilde hier besteht, streifender Einfall, aus sehr vielen Makromolekülen. Und hier kommt ein weiterer Schritt, wenn man also das jetzt in großen Säcken angeliefert hat oder hergestellt hat, kommt jetzt der nächste Schritt, wenn man zum Material geht, wie man, dass man maßschneidet, indem man Additive hinzufügt. Also das sind Substanzen, die man zugibt, die zum Beispiel die Lichtbeständigkeit eines Polymeren garantieren, die Flammenresistenz ermöglichen, Antioxidantien, dann Plastifizierungsagenzien, also dass dieses Material vielleicht nicht allzu fest ist, dann, dass man Zusätze anbringt, die antimikrobiell wirken, oberflächenwirksame Zusätze, und dann, wir sind ja auch sehr verwöhnt, also dass die Oberfläche so beschaffen ist, dass wir die Gegenstände gern anfassen, also dass sie uns schmeicheln in der Hand, oder ein anderer Zusatz, den ein Polymer braucht, wenn man es einem Anwender gibt, der also jetzt aus so einem Polymeren ein so wunderschönes Segel herstellt, der macht es ja oft in einem Prozess, bei dem das Polymer flüssig ist, und es muss dann sehr schnell, wenn es aus einer Maschine, aus einer Düse herauskommt, soll es sehr schnell verfestigen. Also damit keine weiteren Formänderungen, wenn dieses prägende Material nicht mehr da ist, eintreten. Deshalb braucht man Nukleierungshilfsstoffe, also Keime, die sehr schnell dazu führen, dass das Polymere fest wird und dann die Form, von der man möchte, dass die Substanz sie hat, dass diese Form auch annimmt. Ja, ich sollte vielleicht noch sagen, dass der Trend heutzutage, ich erwähnte es vorhin schon, der Trend geht jetzt immer mehr dazu, dass man Oberflächen herstellt, also Oberflächen funktionalisiert. Aber es ist nach wie vor auch sehr wichtig, dass man diese Massenkunststoffe oder Standardkunststoffe immer besser, immer wirkungsvoller macht und aus einer kleinen Zahl von solchen Massenkunststoffen eben dann möglichst viele Anwendungen befriedigen kann. Im zweiten Bild, also ich habe vorhin eine ganze Reihe von solchen Anwendungen aufgezählt, Hier steht nochmal, stehen die Mengen, die man in etwa produziert, also so im Bereich von 150 bis 200 Millionen Tonnen weltweit. Das ist natürlich eine Menge, die man sich nur sehr schwer vorstellen kann. Deshalb habe ich mich bemüht, das etwas zu illustrieren. Also hier links ist Deutschland abgebildet. Also wenn man diese Menge, wenn sie sich auf Deutschland konzentrieren würde, was es hier zum Glück nicht tut, wäre das also eine Platte von etwa 0,5 Millimetern, die man über Deutschland legen könnte. Herr Professor Röschke hatte kürzlich einen Vortrag gehalten und wollte auch diese Zahl in etwa uns nahe bringen. Und er hatte dann gesagt, im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft wäre das also ein Fußballfeld, was 42 Kilometer mit Polymer belegt ist, also in dieser Höhe. Ich hatte zu der Zeit mir schon dieses Bild überlegt, aber mir ist jetzt eingefallen, so ganz unähnlich am Fußball ist es ja auch nicht. Also, wenn man jetzt die Welt umhüllen wollte, dann reicht es nicht für eine Folie. 0,5 Mm sind zu dünn für eine Folie, aber es ist schon ein dicker Film, also ein relativ starker Film. Es gibt schon Filme, Filme sind nicht selbst tragende Gegenstände. Also man kann das schon, könnte das schon mit einer Jahresproduktion ganz ordentlich beschichten. Zum Glück will man das ja nicht tun und zum Glück werden ja die Polymere, die erzeugt sind, sind ja auch sehr gut, vor allem diese Grundpolymeren, sehr gut rohstofflich zu verwerten, sodass man sie immer wieder neu benutzen kann, auch energetisch. Und viele der Polymeren werden ja auch als schnittfestes Erdöl bezeichnet, nicht, weil sie in sehr reiner Form und im Energiegehalt dem Erdöl sehr nahe sind. Was hier unten noch steht, ist der Pro-Kopf-Verbrauch in der Welt. Sie sehen also, wir sind sehr unterschiedlich in unserem Bedarf. Wir gehören natürlich, wie wir erwarten werden, mehr zu der Rubrik, die etwa 100.000 Gramm im Jahr an Polymeren benötigt. Also 100 Kilogramm, nur die Skandinavier brauchen noch etwas mehr. Also das zeigt an, dass die Polymere unsere Lebensqualität deutlich verbessert haben. Was macht nun diese Polymere so attraktiv, diese Kunststoffe, wie man einfach sagt? Ich meine, früher, der Professor, bei dem ich makromolekulare Chemie gelernt hatte, der sagte immer, nein, das hat ja nichts mit Kunst, sind ja keine Kunstgegenstände. Inzwischen, und vor allen Dingen, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht, kommt man dann doch darauf, dass schon etwas Kunstfertigkeit dabei ist, auch diese besonderen Polymere, die ich Ihnen dann auch zeigen möchte, herzustellen. Also die Vorteile sind die geringe Dichte, die Verformbarkeit, das ist ja alles aufgeführt. Also, dass man zum Beispiel sehr leicht ein Polymer, wenn es einem in der Form, in die es gegossen worden ist, nicht mehr gefällt, kann man das erhitzen, kann ihm eine neue Form geben und es dann wieder verwenden. Die Beständigkeit ist ein sehr starkes Argument. Die Beständigkeit ist so gut, dass sie schon fast zum Fluch manchmal wird, nicht weil die Polymere noch keine natürlichen Feinde haben, also deshalb nicht biologisch abbaubar sind. Die integrale Herstellbarkeit ist ein sehr großer Vorteil. Also hier ist den ersten Kunststoffgegenstand, den man morgens vielleicht nach der Zahnbürste berührt, ist vielleicht die Kaffeemaschine. Und wenn man sich diesen Gegenstand anschaut, man müsste ihn aus Metallteilen herstellen, würde man sehr viel, sehr lange mit dem Märklin-Baukasten rumbosteln. Und so ist es ein Gerät, das in einem, auf einen Schlag aus Kunststoff hergestellt wird. Die Variierbarkeit, das ist also das besondere Merkmal, ich habe das vorhin schon etwas erwähnt, dass man also aus einem Material, zum Beispiel aus Ethylen oder aus Styrol, eine unbeschreibliche Vielfalt von Substanzen erzeugen kann. Und wenn man weiß, wie es geht. Hier sind jetzt noch ein paar Begriffe aufgeführt, also was die wesentlichen Punkte sind und was dort das Maßschneidern angeht. Also bei den Massenkunststoffen, die ich schon mehrfach jetzt erwähnt habe, Polyethylen, Polyvinylchlorid, Polystyrol, wir hatten uns jetzt nur ein Makromolekül angeschaut, aber man kann jetzt natürlich große machen oder kleine, oder man kann machen große und kleine, große und mittlere. Man kann verzweigte Polymere machen und jeweils diese Eigenschaft, die ich jetzt hier genannt habe, die kann sehr breit verteilt sein. Also man hat eine Vielzahl von Größen, diese Polymere, also die sind natürlich immer relativ groß, aber sie können ganz ungemein groß sein. Also Molmassen, wer sich damit etwas beschäftigt hat, von Millionen. Also das bedeutet 10.000, 50.000 solche Einheiten aneinander gefügt, neben einem anderen, das nur 500 aneinander gefügt hat. Und man kann ein Polymer, was ich bislang noch nicht erwähnt habe, man kann es nicht nur aus einem Monomer aufbauen, sondern aus zweien oder aus dreien. Viele Materialien bestehen aus 7 Monomerbausteinen und man kann, wenn man zum Beispiel 2 Monomere verwendet, um ein großes Molekül aufzubauen, also 2 solche kleine Kügelchen, dann kann das zweite Monomer regellos oder statistisch über die Kette verteilt sein, oder es kann sich zum Beispiel nur an einer Seite befinden. Es kann einen Block bilden und das andere Monomer bildet einen anderen Block. Polymermischungen sind ein, das wäre der zweite Punkt hier, sind ein weiteres wichtiges Gebiet. Polymerluftmischungen, also das wird man immer dann verwenden, wenn man Dämmmaterialien sucht, dann Polymer-Polymer-Mischungen, normalerweise sind Polymere nicht gut miteinander mischbar. Da hilft es zum Beispiel, wenn man solche Verbindungen hat, wie ich sie gerade erwähnte, bei denen ein Molekül aus zwei Blöcken besteht, dann kann dieses Molekül wie ein Anker, die eine Sorte geht in ein Homopolymer, eine Sorte A, der andere wie ein Anker ragt in ein anderes, so kann man unterschiedliche große Moleküle, die jeweils nur aus einer Sorte bestehen, miteinander verknüpfen, indem man ein Makromolekül dazwischen schaltet, was an dem einen Ende so ist, die eine Sorte von Polymeren und das andere der anderen Sorte entspricht. Polymermischungen werden auch verwendet, oder Mischungen in Faserverbundwerkstoffen, das ist ja ein Prinzip, was man in der Natur auch hat, dass man, um Festigkeit zu erzielen, Rippen in Blättern hat oder Muskeln, die Kraft, die ein Festigkeitselement in diesen Gegenständen sind. Oder ich meine, es gibt sehr viele Beispiele. Dadurch, dass man einen Stoff verstärkt, indem man im Spannbeton baut zum Beispiel, hat man auch einen Stahl eingefügt, was dann die Last tragen kann. Und vor allen Dingen die in der Natur vorgefundenen Beispiele werden nachgeahmt, also diese bioinspirierte Planung von Makromolekülen ist ein wichtiges Anliegen und wir werden dafür auch noch Beispiele sehen. Es gibt dann Funktionspolymere neben diesen etwas normaleren oder nicht sehr aufregenden Polymeren, die in der Medizintechnik verwendet werden. Wir hatten ja einen Vortrag von Herrn Wintermantel und er hat uns gezeigt, also dass man dort, also Grundmaterialien werden Spezialverpackungen, Einwegspritzen, antimikrobiell ausgestattete Geräte, dann spezielle Bakterien, undurchlässige Schutzhandschuhe oder überhaupt Arbeitsbekleidung, die man braucht, dann in der Medizin Zahnersatz, dann für die regenerative Medizin Gewebe, Stents wurden uns gezeigt und der Bereich der Folien. Das wäre der vierte Bereich, Polymeroberflächen. Und hier ist das Beispiel des Lotus-Effekts, das ich Ihnen dann noch zeigen will. Dann, dass man spezielle baumartige Makromoleküle aufbaut, sogenannte Dendrimere, auch das werden wir da noch sehen. Und dass man überhaupt Moleküle nimmt, die sich bevorzugt an Oberflächen anlagern und dort durch Selbstorganisation bestimmte Strukturen erzeugen. Ich soll das vielleicht jetzt nochmal deutlich sagen, ist ein wichtiges Prinzip, dass man dass man spezielle Teilchen aufbaut mit besonderer Struktur, zum Beispiel solche, die aus zwei Blöcken bestehen, wie ich sie eben schon genannt habe, die dann an Oberflächen bestimmte Muster selbst schaffen und man kann vielfältige Nutzanwendungen aus diesen Mustern ziehen. Dann Kernschale-Anordnungen, das sind Gebilde, bei denen man einen Kern hat und der ist ein polymeren Kern, der ist umhüllt aus einem polymeren Material einer anderen Substanz, die fester sein kann und man kann diesen Kern schützen, man kann in dem Kern auch zum Beispiel Wirkstoffe an bestimmte Orte transportieren, wo sie da eine Wirkung entfalten kann bei der Chemotherapie oder es gibt Bürsten, auch aufgeführt, also dass man zum Beispiel nicht mehr Materialien insgesamt aus einem speziellen Werkstoff macht, sondern dass man die schützt, indem man an der Oberhaut solche Bürsten, so wie sein Mickey-Schnitt, dass man dort dieses Material um einen Stoff, das kann, also es können vielfältig, es müssen nicht Polymere sein, oder dass man andere Stoffe damit schützt. Ja, jetzt gucken wir im nächsten Bild uns zunächst einmal unverzweigte Makromoleküle an. Ein unverzweigtes. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt läuft es nicht. Das mag uns nicht. Na gut. Also ich sollte das da drin jetzt etwas drehen. Aber wir werden damit fertig werden. Also wollte ich Ihnen nochmal das Monomer zeigen. Also das wäre jetzt das Ethylen, was hier abgebildet ist. Und Sie sehen, das, was aus den Staudingerischen Arbeiten klar wurde, ist Zeit. Es passiert etwas Besonderes bei dem Übergang. Bei der Polymerisation, dieses Monomere ändert seine Struktur, das ist wie ein klassisches Molekül. Wenn es sich zu einem Polymeren sortiert, dann hat man ja eine solche Zickzackkette. Also wir können uns jetzt vorstellen, dass Kohlenstoff liegt in dieser Kette, in die Wasserstoffatome, die Radien abwechselnd, liegen abwechselnd hin, dort, was vor der Tafel liegt. Also Sie sehen, sehr deutlich Unterschied zwischen Monomer und Polymer. Und man sieht jetzt, die einzelnen Einheiten, die sind sehr viele solche Moleküle, sind durch feste chemische Bindungen. Jetzt wird sich dieses solches großes Molekül, also das zeigt die resultierende Struktur, wenn wir 100 solche Einheiten verknüpfen, das wird euch mal statistisch bewirken, dass ein Beispiel die Struktur kann sich immer weiter verändern. Wenn man sich dieses Gebilde anschaut, also eine statistische Aneinanderreihung von so vielen Elementen, dann hat man wirklich kein sehr gutes Gefühl, wenn es ein Material ist, auf dessen Festigkeit man angewiesen ist. Also wenn man in einem Flugzeug sitzt oder wenn man im Auto sitzt oder wenn man überhaupt auf einem Stuhl sitzt, wenn man da aus solchen Gegenständen besteht. Und der Polymerchemiker wird sich natürlich dagegen wehren und wird sagen, so schlecht sind diese Dinge gar nicht. Und er wird dann ein Experiment vorführen. Sie werden hier gleich sehen, dass man das sehr schlecht vorführen kann. Und zwar, dass man Materialien vergleicht, über sich selbst fragt, also hier ist oben ein Material, ein Stab eines Materials, eingespannt. Und wir bestimmen jetzt die Länge, machen uns Gedanken über die Länge, bei der Stahl reisen wird. Hier sind diese Werte aufgetragen: Stahl bei 6 Kilometer Aluminium, bei 16 Polyamid, Nylon, bei 58 Kilometer Verbindung, die so Isopropylen. Also man könnte vielleicht eine Plastikschale, also was dieser Vergleich noch heute so belegen soll, ist, so schlecht, also wenn man jetzt einen solchen Plastikschale hat, dann sind solche zum Beispiel isotaktische Propylene, das ist eigentlich sehr praktisch. Also man muss eigentlich, dass man eine unglaubliche Länge an Material selbst hat. Also die Festigkeit des Materials, die an dieser Stelle, die hält tatsächlich ein so enormes Gewicht von 65 Kilometern, bevor diese Verbindung dann reißen wird. Also das macht schon einen relativ guten Eindruck. Und wir können das auch so verstehen, wir vergleichen ja auch kleine. So ein Knäuel mit einem Makromolekül, so ein Wollknäuel. Bei dem Wollknäuel wissen wir ja auch, eine Katze kann damit spielen und kann natürlich das Wollknäuel verformen. Wenn man aber das Wollknäuel mal gestreckt ist, also wenn wir den Faden haben, sehr schwer den Faden zu verreißen, dann kann man auch mit einem Igelfaden, das gewinnt ja Igelfaden nicht leicht verformen. Aber wenn ich ihn mal gezogen habe, dann geht es nicht weg. Es kommt eine chemische Bindung, die sehr fest ist und die sich dagegen wehrt, dass solche Veränderungen durchgeführt werden. Es will sich nicht. Es hat sich gedreht. Ja, das ist ja schon ein großer Fall. Gut. Jetzt dreht es sich. Oh, Sie haben ein viel besseres Bild. Dann gehe ich das wieder hin. Also, wenn wir uns mit diesem. Ach, das ist ja schon wieder ein Schreckgang. Also, hier, das ist ja wunderschön. Also, das ist dieses Gebilde, das ich jetzt gedreht habe, diese unbewunderte Einheit. Die ganze Welt ist erspart. Das sind ein paar Begriffe, die man nach oben gefragt hat. Hier, mal kurz zur Kenntnis. Das ist einmal die Konstitution und die Konformation. Also die Konstitution, das ist zum Beispiel die Art der Bausteine, die Größe, also natürlich worum es geht, auch das Polyethylen, wie groß dieses Molekül ist, ob eine Spaltung da ist oder nicht, welche Endung da ist. Also vor allem die Größe. Das ist so ähnlich, charakteristische Größe der Konstitution, die könnte man mit dem Fass schreiben oder machen. In Ordnung, dass man das bei uns auch reinschreibt. Aber das sind dann genau der Makromolekül, weil es chemische Bindungen zusammengehalten hat. Wenn es nicht darüber mit sich handelt, das hat es nicht. Was nicht fixiert ist, ist die
Konformation, da geht es nicht mehr. Aber nicht die Konstitution, die ist in der Synthese festgelegt, also eine Größe, die wir maßschneiden können. Da nicht mehr verändert, nicht verrückt, wir haben genetisch, und mit dem Gesetz, die Größe kann man nicht mehr nach Hause gehen. Nicht mehr ganz einfach.
So, eine weitere, die dritte Größe, dann sind wir damit schon durch. Das ist die Konfiguration. Das ist jetzt der Fall, wenn wir einfach mehr haben, was nicht zu langweilig ist. Kohlenstoff nur Wasserstoff hat, und kann man eine andere Größe stellen. Also zum Beispiel eine Gruppe R. Und hier kommt jetzt das isotaktische Propylen. Das ist eine solche Kette, bei der C2-Atom eine Methylgruppe hat. CH3-Kette. Die Konfiguration schreibt nun jetzt, wenn man diese Kette, diese Zickzack-Kette, Projektionsebene legt, beschreibt sie jetzt, ob dieser charakteristische Duell R, ob der zum Beispiel immer vor der Projektion liegt, ob der alternierend liegt oder ob er verwirrend ist. Also hier in diesem Fall ist es ganz regelmäßig, das bezeichnet man als ein isotaktisches Problem, vor allem wenn das über tausende Einheiten liegt, wenn immer in der Führung davor ist. Und das kann man nicht ändern, weil das auch. Da ist das Molekül sehr eng. Nicht als genau, aber wenn man das solche sagen, dann ist es so, ich möchte mal kurz mit meiner Nase hinschauen. Ich werde sofort vorhanden. Das geht nicht gut. Und genauso ist das dieses Molekül hier, das versteht ja keinen Spaß. Also diese Änderung kann man nicht machen, weil die Moleküle außer den Seelen festgelegt. Also die Konfiguration ist festgelegt. Glaubt ihr jetzt diese Konfiguration, so wichtig, das ist auf dem nächsten Bild gezeigt. Wenn man zum Beispiel ein weiteres Substituent, das wäre jetzt das Styrol, wenn wir dieser Substituent R, dieser ausgezeichnete Substituent, wenn der jetzt keine Methylgruppe ist, sondern jeweils eine aromatische Methylgruppe, eine Methylgruppe, also hier ist jeweils eine große Gruppe, dann stellt man fest, welches gelingt. Das ganz regelmäßig ein großes Molekül immer so zu machen, dass in diesem Fall der Glykolose aus der Sache war. Dann hat man eine Verbindung, die so regelmäßig verliert. Und während wenn man das unregelmäßig macht, das bedeutet, wenn man sich also keine Glykolose irgendwo, wo es ja gerade hingeht, diese Glykolose sitzt, dann entsteht ein Material, das einmal Verweichungsbereich hat, bei einzelnen Metallen ist. Und das ist klar, wenn man Haushalt zum Beispiel aus Polystyrol, ist es, da man ja raus in Temperatur von 100 Grad raus ist das natürlich sehr unerfreulich, wenn man das haben könnte. Also wenn man auf dem selben Material als Styrol ein Material hat, kann das selbst 230 Grad. Man verschämt sich vorfällt, indem man zum Beispiel ein Material nach 100 Grad, also so ein heißes Wasser einsetzt. Also, es ist außerordentlich wichtig, und also nicht ohne Grund, ist ja auch das mit einer Weltweit belohnt worden, das Verfahren, wie man so etwas maßschneidert, also dass man es erreicht, dass dieser eine Substituent immer auf einer Seite ist. Ich will kurz einfügen, wie man dieses Maßschneidern macht. Das wird durch eine katalytische Polymerisation gemacht. Also, man fügt jetzt, man nimmt ein Katalysator, aber das ist eine kleine Fabrik, der letzte Aufbau, man lagert jetzt zuerst ein Monomer, das erste Monomer an, diese kleinen großen Bahnen, die man folgt. Das ist das erste. Wir fügen jetzt das zweite dazu. Das zweite ist interessanterweise nicht hier dran, sondern es wird hier eingefügt. Also deshalb ist man diesen Prozess auch. Und die Interaktion. Das geschieht unter der Wirkung dieses Katalysators und dieses Monomers geht das hier rein. Das wird jetzt nicht überraschen, das dritte Monomer ist auch nicht dran, das geht hier rein. Also die Reihenfolge ist immer, das zuletzt, also hier geht es immer da rein, 4, 5 über den auf den Ring. Der große, wenn man das Katalysator hat, dann hat man es erreicht, dass der als Referenz für eine dieser räumlichen Formen, diese Konfiguration, das hat der Katalysator. Und da wird er das immer wieder machen.
Polymerisationen, bei denen ist das eben anders. Also dort wird ein Radikal, also ein Radikat ist eine sehr reaktive Spezies, also ein Atom oder ein Molekül oder eine Molekülgruppe mit einem ungepaarten Elektron. Und dieses Radikal möchte eine Bindung ausbilden, in der zwei Elektronen sind. Also deshalb meistens die Radikale nicht alle sehr reaktionsvoll. Hier wäre jetzt das ein Radikal, das man erzeugt, das ist die Radikale, Beispiele aus diesem Bereich bringen. Das lagert sich jetzt hier zum Beispiel das Ethylen-Molekül an und diese radikalische Funktion erscheint dann am Ende. Also eine Bindung geht auf, ein Elektron wird verwendet, um das R zu binden und das zweite Elektron, was in dieser Doppelbindung ist, also vier Elektronen, das zweite Elektron ist jetzt hier wieder gefasst darauf, ein weiteres Monomer anlagern zu können, was jetzt hier passiert. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir nur diese Reihen der Zahlen anschauen, dass das zuletzt angelagerte Molekül immer am Ende sitzt. Also 1, 2, 3, 4. Das bedeutet also, dieses R hat überhaupt gar keinen dirigierenden Effekt mehr. Das ist irgendwann am Ende, aber es ist wirkungslos. Und es wird nur immer entscheidet mit dem Art des Monomers, sodass man hier Probleme hat, also Schwierigkeiten hat jetzt, eine ganz bestimmte Konfiguration, also räumliche Anordnung, erzielen zu können in diesem System. Ja, jetzt schauen wir uns kurz an, wir reden so viel von Maßschneidern, was kann man überhaupt maßschneidern? Zunächst gucken wir uns die Topologie an, also es gibt hier unverzweigte Moleküle, Kurzkettenverzweigte sehen wir dort oben rechts, Langkettenverzweigte, sternförmige, kammförmige und vernetzte. Also all das sind Strukturen, das sind Polymerketten, viele kleine Einheiten, die man aneinander bereitet. Jetzt ist der Wunsch, meistens, dass man möglichst nur eine braucht. Diese Maßschneider, weil wir das nicht eine Schildung haben. Also sehr wichtig, dass man die Regel kennt, wie man zu einer dieser Formen kommt, weil die alle unterschiedliche Eigenschaften haben.
Also wir können jetzt uns anschauen, wie die strukturellen Unterschiede sind, wenn wir uns mal ein unverzweigtes und ein kurzkettenverzweigtes Gebilde anschauen. Hier oben sind jetzt unverzweigte Ketten. Da sieht man schon, die passen ganz gut ineinander. Also solche unverzweigten Ketten, von denen hier drei gezeichnet sind, die kann man sehr gut nebeneinander anordnen. Das bedeutet, sie können, wenn man solche Moleküle hat, kristallisieren. Sie können einen Werkstoff bilden, der sehr fest ist. Während ein Gebilde, was Kurzkettenverzweigung hat, also die unteren Beispiele sind zum Beispiel hier solche Kurzketten, das passt nicht so gut. Die kann man nicht so schön aufeinanderlegen, keine solche dichte Packung erzielen. Und man kann das vergleichen so mit Baumstämmen im Wald. Wenn man die Seitenäste alle sorgfältig entfernt hat, dann kann man die Baumstämme schön übereinander schichten. Man erzielt dann eine dichte Packung. Wenn man sich die Mühe nicht gemacht hat oder nicht machen wollte, man hat all diese Äste, dann erzielt man keine dichte Packung, aber, das ist nicht nur nachteilig, das Gebilde hat Flexibilität, nicht? Das merkt man, wenn man dann zum Beispiel etwas wegzieht, weil die Äste sich verhaken und auch das kann natürlich eine gewünschte Eigenschaft sein. Deshalb, man muss nur wissen, was man herstellt, aber jede dieser Strukturen kann dann im Verbund nützliche Eigenschaften entfalten. Also das sind die Haupteigenschaften, unverzweigte, kurz- und langkettenverzweigte und vernetzte Polymere und es werden dann auch nach der Struktur, also je nachdem welche Struktur man erzeugt hat, werden auch Polymere klassifiziert. Der häufigste Zustand sind Thermoplaste, das sind also Verbindungen, die Polymere haben sehr oft, weil sie nicht kristallisieren und nur teilkristallisieren, eine Glastemperatur, darüber will ich nicht viel sagen, denn sicher haben viele von Ihnen den Vortrag von Herrn Professor Samper gehört. Also das bedeutet, dass die Gebrauchstemperatur des Polymeren unterhalb der Glastemperatur ist, also die Materialien werden im glasförmigen Zustand benutzt und dass sie dann in einem, dass sie aber verarbeitet werden können in einem plastischen Zustand. Man erhitzt sie, sodass sie leichter verformbar sind und kühlt sie wieder ab in diesem glasförmigen Zustand. Vielleicht hat der eine oder andere das Experiment schon mal gesehen. Ich will es noch mal kurz zeigen, was dieser Glaszustand bei Polymeren bedeuten kann, damit ich nicht ganz ohne Experiment bin.
Also das hier ist ein Polystyrolbecher. Polystyrol ist ein Glasbecher, so etwa bei 100 Grad.
Da schützt auch nicht davor, wenn man zu etwas kleineren Größen geht. Also ich habe hier auch noch, habe ich möglicherweise bei der Lufthansa Schnaps getrunken. Also ist dasselbe Ereignis, nicht? Also das ist auch ein Polymer, aber das ist unvollständig maßgeschneidert. Nun kann man sagen, ich nehme etwas dazu zu diesem Material, was flexibel ist. Also zum Beispiel ein Elastomer, Kautschuk, wie wir es gleich besprechen werden. Also wir tun zusätzlich zu dem Polystyrol eine andere Komponente. Nun sieht man, dass es viel besser ist, als hier das Gewicht hat. Das Gewicht hat es nur, über das Gewicht ist schön, man kann es nicht. Das bedeutet, man hat einfach zwei Materialien zusammengefügt. Ja, man ist schon ein Rechnungsindex und man ist schreibt, das ist auch unbefriedigend. Und das kann man weiter verbessern. Das wäre also ein Beispiel für Maßschneidern, indem man. Ja, mit dem Becher habe ich es schon oft gezeigt, das sieht wieder etwas angegriffen aus, aber es ist eigentlich nur ein Zeichen der Qualität. Es ist durchsichtig. Und ich glaube, hier ist das Folgende geschehen, dass man die selbstverständliche System genutzt hat, sodass ich diese Angewälte, das Material, das wir machen, Bestandteil der Regel, die ich habe, sodass wir diesen Bestandteil nicht modifizieren. Sie sehen also, man kann da doch einiges machen. Das ist nun natürlich hier schon eine lang bekannte Tatsache, aber ich denke, wer es noch nicht gesehen hat, also mich hat es mich beeindruckt, es immer wieder vor allen Dingen, wie mir dieses erste Experiment glückt, diesen Becher kaputt zu machen. Das zweite wären die Elastomere, also das sind Verbindungen, die man oberhalb der Glastemperatur, also bei denen das Material sehr beweglich ist, also Kautschuk-Gummis, die man sehr weit dehnen kann. Im Wesentlichen sind da solche verknäuelten Strukturen, die werden aufgeweitet und dort muss man vulkanisieren, damit sie nicht völlig aneinander vorbeigleiten, diese Fäden. Also das oberhalb der Glastemperatur, Thermodure, das wären dann Verbindungen, die eine sehr hohe Vernetzungsdichte haben, die können sich überhaupt nicht mehr vernünftig bewegen und die werden dann so bearbeitet wie Metalle. Ja, jetzt gibt es natürlich noch schönere Strukturen, ich will das kurz zeigen, als solche hier oben waren, die, über die wir schon gesprochen haben im oberen Teil, es gibt dann diese dendritischen, also baumartigen Strukturen, also man sieht hier, das kann man etwas statistisch machen, also sieht es wirklich aus wie ein Baum, das ist das, was Sie hier unten sehen, oder man kann so fast runde Strukturen erzeugen. Und das sieht man auf dem nächsten Bild, glaube ich, noch schöner. Also das ist jetzt hier wieder die Vorlage der Natur, also dieser rechte Baum. Das wäre also eine solche Anordnung im Metermaßstab. Wir wollen das auf ganz kleiner Skala haben, oder das wird heute in kleiner Skala, in Nanometerskala werden solche Dinge erzeugt. Und hier sehen Sie ein solches Gebilde. Also das sind dann fast, also das jetzt hier in diesem Fall, für den Sie uns interessiert, also ein Polybenzyläther. Und jetzt der wächst von einem Kern aus und je mehr Generationen, also man kann sehen, das verzweigt ja hier, also jeder Transitionsschritt verzweigt sich das, sodass man dort etwa kugelförmige, fast perfekte Gebilde erzeugen kann. Und die sich vom Zentrum radial wegentwickeln und dass man vielerlei nützliche Dinge anfangen kann. Man kann jetzt zum Beispiel im Inneren dieser Gebilde kann man Substanzen unterbringen. Ich will vielleicht noch weitermachen, dann kann man auch sehen, also in die falsche Richtung gelaufen. Also das zeigt ja nochmal diese Generationen. Also blau wäre die erste Anlagung, jeweils mit einer Verzweigung. Dann grüne ist die dritte. Und dann kommt die vierte Generation. Wir haben jetzt außen eine Schicht von Benzolringen. Also man kann die Umgebung noch variieren. Man kann in solchen Gebilden, also auf der Nanometerskala, also in kleiner Nanometerskala bis 5 oder 10 Nanometern, kann man jetzt hier solche Kugelbehältnisse erzeugen und kann im Inneren Substanzen aufbewahren, die man zum Beispiel bei Medikamenten an bestimmte Orte transportiert. Oder man kann Katalyse durchführen, man kann in diesen Gebilden, und das versuchen manche, elementare biologische Vorgänge, also ähnlich denen der Photosynthese, nach also solche Lichtsammelmaschinen zu erzeugen, indem man Antennen hier außen anbringt und dann die Energie hier hinein transportieren lässt und dort dann Energie umwandelt, Licht umwandelt oder Licht in chemische Energie, wie das ja auch die Natur meisterhaft tun kann. Also hier sind weitere Gebilde, die man dort synthetisieren kann. Also hier ist nochmal der Syntheseweg aufgezeigt. Man kommt von einem Kern, das sind drei grüne Positionen, an denen Reaktionen erfolgen kann, mit einer Substanz, die auch grün ist, kann ja auch reagieren an diesen drei Stellen und ist bei Rot blockiert. Im nächsten Schritt müssen jetzt die roten in grüne, also reaktionsfähige Gebilde umgeformt werden. Und man sieht, es gibt hier immer eine Verzweigung, so kann man mühevoll diese Gegenstände aufbereiten, aber es sind fantastische Gebilde, mit denen man sehr viele nützliche Anwendungen im Bereich der Optoelektronik, Informationsspeicherung und auch in der medizinischen Diagnose und Therapie durchführen kann. Ich möchte noch eine Anwendung, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass die Oberflächen eine große Rolle spielen und Sie haben ja sicher auch schon gesehen, dass man jetzt überall liest, dass man den Lotus-Effekt nutzen sollte. Nicht auch gleich, meine Frau hat es mir kürzlich sogar in jedem Fall gibt es bereits Kleidungsstücke, bei denen der Lotus-Effekt genutzt werden kann. Und das Besondere an dem Lotus-Effekt, Lotusblume, die gilt ja als das Symbol der Reinheit. Also auch wenn eine Lotusblume sich in dem schlammigsten Gewächs erhebt, ist sie immer sauber. Und der Grund für diese Sauberkeit liegt in einer Kombination einer bestimmten Oberflächenstruktur und an der Hydrophobizität, also dem wasserabweisenden Charakter dieser Oberfläche. Das ist also eine Optimierungsleistung, die die Biologie in Hunderten von Millionen Jahren, am Beispiel dieses Lotusblattes und anderer Pflanzen erreicht hat. Und wenn man es sich genau anschaut, wir wollen mal gucken, wie das, dann liegt es auch daran, dass man dort eine mikrostrukturierte Oberfläche hat, bei der also diese roten Bereiche, das ist im Bereich von wenigen Mikrometern bis Nanometern und diese kleinen Döpfelchen da oben drauf, so kann man sich vorstellen, sieht das an der Lotusblume aus, das sind Wachskristalle. Diese Wachskristalle sorgen jetzt dafür, dass diese Oberfläche wasserabweisend ist. Und dadurch, dass man jetzt diese Strukturierung hat, also es geht jetzt um eine Frage der Benetzbarkeit dieser Oberfläche, man könnte ja denken, um eine Oberfläche sauber zu machen, ist es immer gut, sie möglichst plan zu haben. Wir haben auch sonst, wir räumen unseren Schreibtisch auf, dass es schön eben ist. Aber es zeigt sich dann jetzt, wenn man diesen Effekt untersucht, dass es besser ist, wenn man eine Strukturierung dieser Oberfläche hat, weil in dem Falle, in dem die Benetzbarkeit ungünstig ist, man durch diese Rillenstruktur eine noch viel schlechtere Benetzbarkeit bekommt. Das ist jetzt hier nochmal aufgezeichnet. Also wir haben den Untergrund, der ist raus, hier durch diese Struktur gezeigt. Und das hat zur Folge, dass der Kontaktwege, dass der Weg zwischen hier und dieser Fläche, der Tastenbereich war. Das bedeutet, durch diese Mikrostrukturierung, das ist so, wie man auf dem Magen der Tastenbereich, das ist doch niemand sehr wohlfühlt. Dieser Tropfen, der Wassertropfen, also schauen wir erstmal nicht auf die Gegenstände, das ist gut gemacht, sondern erstmal den Tropfen anschauen, der fühlt sich schon nicht sehr wohl, der hat also diesen Kontaktwege, sodass im Prinzip die Berührung an ganz wenigen Positionen erfolgt. Und er ist nicht sehr stark gehalten, im Gegenteil, er sitzt praktisch wie auf einem Luftkissen. durch diese Mikrostrukturierung. Und es wird jetzt, und das ist also jetzt eine solche hydrophobe Oberfläche, und diese Schmutzpartikel, die hier angedeutet sind, die hängen dort auch nicht gut fest, weil die ja auch auf diesem Nagelbett sitzen, sodass sie eine größere Affinität haben, jetzt an diesen Tropfen zu hängen und dann auch von ihm mitgerissen werden. Die Pflanzen haben dieses, also das Lotusblatt hat es im Laufe der Zeit optimiert, diesen Prozess, jetzt wahrscheinlich nicht, weil es so besonders schön und heilig sein wollte, sondern weil es Feinde hatte, also Mikroorganismen, die sich dort abgesetzt haben. Und das Blatt wollte erreichen, dass diese Mikroorganismen nicht schaden. Und das kann es erreichen, wenn wenn das Blatt, das Lotusblatt hat diese Mikrostruktur, wenn also diese Mikroorganismen abgewaschen werden mit dem Regen. Wenn kein Regen kommt, kann es natürlich nicht abgewaschen werden, aber dann ist auch der Vorteil, dass dann diese Mikroorganismen sich nicht mehr weiterentwickeln können, also nicht mehr keimen können, dann sterben sie ab auf diesem Blatt, nicht? Auf diese Weise hat die Natur hier eine geniale Lösung. Ist jetzt die Frage, was nun der Polymerchemiker daraus macht, indem er auch solche Oberflächenstrukturen erzeugt. Also hier sieht man das. Oh, jetzt sehe ich sogar das Bild. Also hier ist der Lotus-Effekt, das ist also ein Tropfen, der jetzt diese roten Schmutzteilchen mitnimmt und sammelt, während auf einer glatten Oberfläche, sehen Sie ja, die glatte Oberfläche ist schlecht, weil dort auch die Schmutzpartikel viel besser haften. Also diese Sägezahnstruktur, die hilft jetzt, nicht? Und man kann es jetzt hier auch sehen, wenn ein Tropfen an einer Wand herunterrinnt, dann sammelt er jetzt, das sind also Tropfen, die sammeln den Schmutz auf. Nicht? Deshalb, es gibt jetzt schon viele Anstrichfarben, ich höre jetzt auch, dass im Reichstag bereits eine solche Wand ist. Das ist eigentlich unser Traum, dass man jetzt ganz schnell sauber machen muss. Leider geht es natürlich nur dort, wo es regnet. Also in der Wohnung geht es nicht, weil, es sei denn, man spritzt das immer mal ab. Also das hier wäre so ein Tropfen, an dem sich jetzt solche Schmutzpartikel angeheftet haben. Und hier sind also weitere sehr eindrucksvolle Beispiele, nicht das, was auch immer man gemacht hat, dass es vollständig abläuft, nicht aller möglicher Schmutz durch diese Hydro, also wenn Wasser darauf ist oder wasserhaltige Dinge, also man kann, also ist, auf dem Lotusblatt kann sich auch kein Honig halten und kann sich auch kein Uhu halten, nicht? Also auch das wird dort ablaufen als Folge der Mikrostrukturierung, also dieser im Mikro-Nanometer-Bereich erfolgende Strukturierung und der starken Hydrophobizität, also dem stark wasserabweisenden Charakter. Also das sind solche Oberflächen, die der Polymerchemiker erzeugen wird, mit denen kann man dann noch sehr viele andere Sachen machen. Ein weiteres Beispiel, ich hatte vorhin gesagt, die Bürsten, also man kann auch auf eine Oberfläche solche Polymere, also das Material zu schützen, das ist ein riesiges Material, man braucht nur relativ wenig Material, also das sind kleine Abmessungen, um jetzt einen wirkungsvollen Schutz zu machen. So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Punkt, das war vorhin schon mal erwähnt. Wenn wir Polymere machen, müssen wir uns Gedanken machen, sind sie breit verteilt, also das wäre das linke Beispiel, oder eng verteilt, die sind fast alle gleich. Also man schafft es, man erreicht bei den synthetischen Polymeren niemals die Strukturtreue und die Einheitlichkeit biologischer Belastung. Aber man kann durchaus etwas erreichen, dass sie fast alle gleich sind. Einer macht mehr, einer weniger. Während sonst, wenn man nicht darauf achtet, wenn man nicht maßgeblich ist, kann es passieren, dass man sehr viele Verteilungen bekommt. Und das kann gut sein, aber es kann auch schlecht sein. Entscheidend ist nur, dass man weiß, was man will und dass man dann einen tüchtigen Polymerchemiker zur Hand hat, der es macht. Ich hatte vorhin schon erwähnt, man kann Polymere aus mehr als einer Sorte zusammenbauen. Das sind also jetzt die Einheiten, die ein solches Polymer aufbauen. Wir haben bislang uns sehr vielfach mit Homopolymeren beschäftigt. Aber man kann, wenn man eine zweite Einheit hat, zum Beispiel so einfügen wie eine Tropfpolymer, sodass nur die Seitenkette aus Mikropolymer besteht und die Hauptkette ist nach wie vor das Polymer. Man kann die Regel sozusagen, statistisch, oder man kann einen Gradienten, der eine Seite ist nur die eine Art, der andere nur die andere, oder mit diesen Polymeren wollen wir uns wesentlich jetzt mal der Zeit beschäftigen. Man kann solche Blockpolymere erzeugen, die also auf der einen Seite eine Sorte sind, die ein Homopolymer dieser Sorte, und auf der anderen die ein Homopolymer der anderen Sorte. Also hier ist nochmal gezeigt, wozu das nützlich ist. Also ich hatte vorhin schon gesagt, das können Ankerverbindungen sein, aber man kann jetzt zum Beispiel, wenn ein Teil nicht hydrophob ist, also Wasser nicht liebt, und das ist ein wasserliebender Teil, man gibt es in Wasser, dann kann sich solche Assoziate bilden, also dass zum Beispiel der eine Teil eingehüllt wird, von einer wasserfreundlichen, von der grünen Schicht, und es können sich bei höheren Konzentrationen dann mehrere solcher Gebilde zusammenlagern, sodass man in der Mitte so einen Kern hat und hier eine solche Hülle. Und das Motiv, wenn man jetzt oberflächlich strukturiert, ist im Prinzip sehr ähnlich. Das wären jetzt auch solche Lochkuppeln, die man oberflächlich erzeugt, die also dann einen roten Kern und eine grüne Hülle haben, und dass man dann auf chemischen Wege es schafft, zum Beispiel alle Grüne wegzulösen. Man hat eine Strukturierung, also jetzt ein Baumuster, bei dem man Blöcke chemisch erzeugt, und dann eine Selbstorganisation ausnutzt, eine Selbstorganisation bei der Signal, bei der dann diese Moleküle sich in eine Ordnung begeben, und aus dieser Ordnung nimmt man jetzt eine Sorte chemisch heraus. Und das ist also der Weg, den man jetzt geht in der Informationstechnologie, denn diese Strukturen sind ja molekular. Also man kann sehr hohe Speicherdichten erzielen, wenn man das schafft, dann da die entsprechenden Anschlüsse an diese Einheiten zu bringen. Also was wir jetzt eigentlich möchten, das wäre ein Gebilde, bei dem wir gleich, also wir wollen Maß schneiden. Die Aufgabe soll jetzt sein, wie machen wir das, dass wir möglichst einheitliche Polymere herstellen, eine einheitliche Größe, und sie sollen dann auch hier etwas zu helfen, was in eine vorgeschriebene Länge etwas sehr Hübsches. Hier ist nicht nur ein deutlicher Stern gemacht worden, sondern sogar ein Sternerzeug worden. Also man ist von einer Verbindung ausgegangen, die vier solche das Wachstum kontrollierende Gruppen hat, und dann geschieht natürlich ein altes Test, das weiß sogar nach eine Weile grün polymerisiert, nur grüne Einheiten. Und dann hat man Zeit, dann wird rot-weiß polymerisiert. Und so kann man diese Sternanordnung aus solchen Polymeren. So, ich will vielleicht noch zwei Bilder zeigen. Ich hatte noch ein paar mehr, aber ich denke, es ist jetzt Zeit, zum Schluss zu kommen. Das Wichtige ist, dass wir, ich hoffe, ich kann Ihnen das zeigen, dass das kinetische Geschehen, also das, was dort alles passiert, das Wachsen und das Terminieren, dass das dann im Produkt, in einem Polymeren, praktisch in Stein gemeißelt ist. Weil,
das bedeutet, wenn man das Leben, das Wachsen des kleinen Lebens, wenn man das genau kennt, dann kann man auch bestimmt das Polymer voraussagen. Also diese Beziehung zwischen dem, was man vorher hat, wie schnell es entsteht, und all diesen Teilschritten ist sehr wichtig. Und das sind Dinge, die wir in Göttingen untersuchen. Und das will ich Ihnen jetzt aber nicht zeigen, was wir da alles machen. Das letzte Bild, was ich Ihnen zeigen will, das ist nochmal die Zusammenfassung mit den Maßschneidern. Also was können wir alles maßschneidern? Ich habe hier nochmal die Bilder angeschrieben. Das ist nochmal zusammengefasst. Man kann sehr viel in der Topologie erreichen, wobei all diese verschiedenen Formen nicht nutzlos ist. Der Stern hat eine große Bedeutung, weil er die Eigenschaften von Höhlen wesentlich verbessert. Und die Abriebfestigkeit, Langkettenverzweigung, wenn man sie einbaut, ermöglicht, dass die Lehre leicht funktioniert, wird es immer dünner sein. Dass der Galaxien viel von Lehre braucht, dann ist natürlich eine Entwicklung passiert, dass man versucht, zum Beispiel, dass die Folie hält, wird immer dünner. Das kann man auch machen, indem man die Struktur verändert. Also, indem man die Seitennahme gestaltet, so dass das System das Feld bleibt. Dann kann man immer dünnere Folie machen, mit gleichen Eigenschaften. Also diese vielen verschiedenen Strukturen, das Problem des Maßschneidens ist, dass man nicht genau weiß, wie man da in bestimmten Formen kommt. Dann hatten wir gesehen, dass die Breite im Verteil weiß, da muss nicht sein, man muss wissen, wie man das eine und das andere macht. Und dann gibt es hier, wenn man Copolymere hat, gibt es hier die verschiedenen Anordnungen. Also wenn man jetzt zwei Copolymere zusammen polymerisiert, nicht nur auf Achtung, kann man eine grauenvolle Mischung all der Dinge bekommen. Also teilweise Sterne, dann auch zu Kurzketten verzweigt. Jetzt kann in den Kurzketten kann zum Beispiel das so oder so oder so aussehen. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das nicht nachvollziehen können. Also man einfach zwei oder mehr Kurzketten, also da Kurzketten nachgerutscht, wenn man das jahrelang macht, Millionen von herstellt, wird man immer dasselbe auf diesem Kopf einfach erzeugen. Weil man ja so viele Möglichkeiten
Verfahren machen kann, um bestimmte Strukturen herstellen zu können, die dann auch bestimmte Eigenschaften haben. Und das ist also ein reiches Betätigungsfeld, dass man also dieses Dirigieren, das Dirigieren dieser elementaren Vorgänge lernt. Hier ist jetzt nochmal die Arbeitsgruppe. Hier ist auch der Philipp, der mir sehr bei diesen Bildern geholfen hat. Also eigentlich alle schönen Bilder hat er gemacht. Aber Sie können ihn auch dort bewundern. Er sitzt dort in der Ecke. Also, der Dank geht an Philipp Warner, dass er mir geholfen hat. Also es ist nicht so, dass ich kein Bild gemacht habe, aber die schönen sind wirklich nicht von mir. Und auch die Filme und diese Animationen, zwei Kollegen vor Ort. Also das ist Chris Matiaschewski in Pittsburgh und Takeshi Fukuda in Kyoto.
Sie hörten einen Mitschnitt der öffentlichen Ringvorlesung Materialien im Wandel der Zeit, der Weg zu maßgeschneiderten Werkstoffen. Michael Buback von der Universität Göttingen sprach zum Thema maßgeschneiderte makromolekulare Materialien.